SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. 60 Jahre. So alt ist Amnesty International in diesem Jahr geworden. Nicht ganz so lange, aber doch schon seit 44 Jahren ist mein heutiger Gast Mitglied der Menschenrechtsorganisation. 1977 ist Axel Schüler zur Amnesty-Gruppe in Ettlingen gestoßen. Da war er 16. Was ihn über all die Jahre bewegt hat, sich für die Menschenrechte weltweit einzusetzen, wie sich die Arbeit von Amnesty International verändert hat und was es immer noch zu tun gibt, darüber sprechen wir heute Abend. Axel Schüler, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Oppenberg.
Was ist für Sie einer der größten Erfolge von Amnesty International in den vergangenen 60 Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich etwas schwer zu beantworten, weil Amnesty hat, wenn man so will, eigentlich viele Erfolge erreicht. Ich würde mal sagen, der größte Erfolg ist vielleicht der, dass Amnesty eben über diese 60 Jahre hinweg so vielen Menschen hat helfen können, einzelnen Schicksalen, indem wir eben unsere Briefe in die Welt geschickt haben. Es gäbe sicherlich den ein oder anderen Meilenstein zu erwähnen, zum Beispiel die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofes, der auch auf Initiative von Amnesty International zurückgeht, zum Beispiel.
Mhm. Sie sind mittlerweile Pressesprecher der Amnesty-Gruppe in Karlsruhe und wie Ihre Arbeit dort aussieht und was Sie persönlich schon bewegen konnten, darüber sprechen wir gleich weiter. Nach Musik, die Sie sich ausgesucht haben und der Titel spricht für sich. Konstantin Wecker, Sag Nein. Es begann mit einem Zeitungsartikel 1961 im britischen Observer. Der Anwalt Peter Benenson forderte darin, die Leser auf, Briefe zu schreiben, möglichst viele, um damit Druck auszuüben auf die Regierung und die Freilassung von politischen Gefangenen zu fordern. Das war der Anfang von Amnesty International, heute die größte unabhängige Menschenrechtsorganisation, zu der auch mein heutiger Gast Axel Schüler seit 44 Jahren gehört. Herr Schüler, diese Idee von Peter Benenson, Protestbriefe zu schreiben an Regierungen von Ländern, in denen Menschen dazu Unrecht im Gefängnis sitzen, also Urgent Actions nennen sie sie, Eilaktionen. Diese Idee hat sich damals wahnsinnig schnell verbreitet. Also schon 1961, also im Gründungsjahr, haben Carola Stern, Gerd Ruge und Felix Rexhausen die deutsche Sektion gegründet. Warum sind diese Urgent Actions bis heute eins der wichtigsten Werkzeuge von Amnesty International? Was macht sie so wirksam?
Ja, das ist einfach, wie der Name schon sagt, die Eilaktion, weil Amnesty ein weltweites Netzwerk hat von einzelnen Menschen, die sich für andere einzelne Menschen einsetzen, die von der Todesstrafe bedroht sind, die möglicherweise gefoltert werden. Und dieses Eilaktionsnetzwerk wurde damals eingerichtet, das war 1973 etwa. Dadurch konnte praktisch sofort über Telegramme, über Telefaxe, über verschiedene Medien etwas erreicht werden für andere Menschen, die entsprechend verfolgt wurden.
Die Älteren unter uns kennen diese Technologie noch.
Ja.
Wie sahen diese Briefe damals aus? Also E-Mails gab es ja noch nicht, das Internet auch nicht, wo man sich also jetzt empfohlene Formulierungen hätte runterladen können. Das waren halt wirklich also zum Großteil dann auch richtig diese dünnen Luftpostbriefe auf diesem blauen Papier.
Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Die Technik von heute gab es damals nicht. Man ist an die Schreibmaschine gesessen, hat seinen Brief getippt, genau auf einem Luftpostbriefpapier und hat den dann entsprechend zur Post gebracht. Das hat natürlich dann auch ein paar Tage Laufzeit gehabt. Aber es gab, wie gesagt, damals dann auch so ein Telegrammnetz, um wirklich, wenn Amnesty zum Beispiel erfahren hat von jemand, der von der Todesstrafe bedroht ist, dass man innerhalb von Stunden praktisch hat reagieren können. Und dieses Prinzip, dieses sofortigen Handelns im Notfall, das hat sich bis heute durchgesetzt.
Also das ist eine Aktionsform von Amnesty International, diese Urgent Actions. Aber jetzt um Hafterleichterung oder Freilassung zu erreichen, das dauert zumeist sehr lange. Und in dieser Zeit werden politische Gefangene von Amnesty-Gruppen betreut. Das ist wieder eine andere wichtige Aktionsform, die Fallarbeit. Wie sieht diese Betreuung aus?
Ja, das ist richtig. Amnesty hat in der Anfangszeit so ein Grundprinzip, dass jede Gruppe idealerweise drei Menschen betreuen sollte, einen aus dem Westen, einen aus dem Ostblock und einen aus der dritten Welt. Das gibt es so jetzt in der Form heute nicht mehr ganz so, weil diese Aufteilung in Westen und Osten, das hat sich ja alles im Laufe der Jahrzehnte auch etwas nicht mehr, ist nicht mehr so strukturiert, wie es damals war.
Es hat sich etwas verändert. Also, wie bekommen Sie Ihre Fälle? Zugeteilt von der Zentrale dann in London?
Genau. Amnesty hat eine zentrale, hauptamtliche Abteilung in London, dort, wo auch Amnesty gegründet wurde. Und dort sitzen sogenannte Researcher, das sind also Mitarbeiter, die entsprechende Informationen sammeln, die zum Teil auch in die entsprechenden Länder fahren, die dann Kontakt haben zu zum Beispiel Rechtsanwälten in den entsprechenden Ländern. Also da gibt es verschiedene Wege der Informationsbeschaffung. Diese Informationen, die werden dann alle entsprechend auch gegengeprüft, ob die auch korrekt sind. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn dann diese Informationen zusammengestellt sind, dann, so war es zumindest auch früher schon so, dann haben die Gruppen vor Ort eine entsprechende Information bekommen. Das war so eine glatte, man hat im Amnesty-Jargon gesagt, Fallakte. Und auf dieser Basis, auf diesen Informationen, konnte die Gruppe dann aktiv werden.
Welcher Fall ist Ihnen in Ihrer jetzt 44-jährigen Arbeit für Amnesty besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, ich habe ja im Vorfeld auch so ein bisschen recherchiert. Wir haben bei uns in Ettlingen in der Gruppe in den letzten Jahrzehnten einige Menschen betreut. Davon sind auch viele erfreulicherweise über kurz oder lang freigelassen worden. Ein Fall, an den ich mich besonders gut erinnere, ist der Südkoreaner Yu Hyung-sik. Den haben wir fast 10 Jahre lang in den 90er Jahren betreut. Und das war ein ganz interessanter, ich sage immer Fall, klingt so ein bisschen verwaltungsmäßig, aber ich sage ja, das ist so ein bisschen so dieser Amnesty-Jargon. Das ist auf jeden Fall ein Mensch gewesen, von dem wir anfangs noch nicht so viel wussten, außer dass er zu dem Zeitpunkt schon seit 15 Jahren im Gefängnis war.
Und warum? Warum saß er im Gefängnis?
Man hatte ihm Spionage vorgeworfen für Nordkorea. Die südkoreanische Regierung hatte da aber nie Beweise für vorgelegt. Es hing wohl damit zusammen, weil Yu Hyung-sik in Japan tätig war für eine Firma, die möglicherweise auch dann Kontakte hatte zu Nordkorea. Also auf jeden Fall war es wohl ein Vorwand. Und es war ein sogenannter Untersuchungsfall. Dazu muss man wissen, Amnesty hatte damals so eine Aufteilung, es gab sogenannte Adoptionsfälle, da war eigentlich schon alles klar. Da stand dann in den Empfehlungen der Zentrale, wir fordern jetzt zum Beispiel die Freilassung. Und es gab sogenannte oder es gibt sogenannte Untersuchungsfälle. Da ist die Gruppe dann aufgefordert, selber auch so ein bisschen zu recherchieren. Und das haben wir dann auch gemacht.
Sie haben schon gerade gesagt, Sie haben diesen Mann 10 Jahre lang betreut. Das war noch nicht mal die komplette Haftstrafe. Wie lange hat er im Gefängnis gesessen insgesamt?
Ja, insgesamt von 1975 bis 1998. Also das waren 23 Jahre.
Wie wichtig ist es für die Betroffenen, die da zu Unrecht im Gefängnis sitzen, dass sie wissen, da draußen in der Welt sind Menschen, denen mein Schicksal nicht egal ist?
Das ist total wichtig. Das ist ja auch gerade das Spannende und das Tolle an der Amnesty-Arbeit. Wenn das die Gefangenen mitbekommen, und in vielen Fällen bekommen sie es mit, manchmal erfährt man es auch nicht so, aber das ist für die eine unheimliche Motivation, auch Lebenswillen zu behalten. Und wir hatten beim Yu Hyung-sik das Glück, muss man sagen, dass wir direkt mit ihm sogar korrespondieren konnten. Ich habe mit ihm praktisch so im Wochentakt mehr oder weniger Briefe geschrieben. Wie gesagt, da muss man dran denken, es gab natürlich kein E-Mail, kein Internet. Also die Briefe haben immer eine gewisse Laufzeit gebraucht. Wir haben ihm Päckchen geschickt ins Gefängnis, die durfte er erhalten. Das war schon etwas ungewöhnlich, auch für Amnesty-Verhältnisse, dass wir da so einen Kontakt halten konnten.
Was für eine Beziehung ist dabei entstanden zwischen Ihnen und Yu Hyung-sik?
Es war schon eine recht persönliche, also wie so eine Art Brieffreundschaft kann man sich das vorstellen. Also ich habe, Gott sei Dank muss ich sagen, die ganzen Sachen noch aufgehoben. Das ist so ein ganzer Stapel mit Briefe, die ich an ihn geschrieben hat und die er an mich dann zurückgeschrieben hat, auch handschriftlich das meiste. Wie gesagt, wir haben ihm dann immer mal wieder Päckchen, Pakete mit Süßigkeiten, mit Sachen ins Gefängnis geschickt. Wir haben ihm zum Geburtstag Karten geschickt, zu Weihnachten. Es war wie eine Brieffreundschaft, kann man sagen.
Amnesty International ist in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden und auch mein heutiger Gast hat diesen runden Geburtstag in diesem Jahr gefeiert, seinen 60. und den der Menschenrechtsorganisation natürlich auch, für die sich Axel Schüler seit 1977 einsetzt. Herr Schüler, was war für Sie Anlass, sich für Amnesty zu engagieren?
Ja, ich war damals so, ich sag mal so meine Sturm- und Drangzeit in meiner Jugend.
16 Jahre alt.
16 Jahre, genau. Und ich habe mich damals, wie jeder Jugendliche in dem Alter, mal so ein bisschen orientiert, was könnte ich machen, was gibt es so für Möglichkeiten, sich so zu engagieren. Manche Dinge konnte ich ausschließen. Ich war nie der große Sportler zum Beispiel. Ich war politisch interessiert, das in der Tat. So die 70er Jahre waren ja auch so eine recht wilde Zeit. Muss man auch dazu sagen, für die 68er Generation war ich natürlich zu jung. Mhm. In den 70er Jahren, Stichworte Wahlkampf, Strauß gegen Schmidt, Schmidt gegen Strauß, Klaus Steck, RAF-Terrorismus. Also das war für einen politisch interessierten Jugendlichen schon eine ganz spannende Zeit.
Ja. 1977, das war auch dann das Jahr, in dem Amnesty International den Friedensnobelpreis erhalten hat.
Genau.
Wie wichtig war diese Auszeichnung, diese Anerkennung für die Arbeit von Amnesty? Also was war das damals für eine Stimmung, 77, als dieser Friedensnobelpreis dann an Amnesty ging?
Ich denke, dass das so einen Schub auch gebracht hat, auch für Amnesty, auch an neuen Interessenten, an neuen Mitgliedern, neuen Mitstreitern, weil es kam ja auch so, sag mal, die Babyboomer. Ich gehöre zu dieser Babyboomer-Generation. Hm. Und ich habe so die ersten Jahre mehr so als Einzelperson eben in diesem Eilaktionsnetzwerk mitgemacht und bin dann so gegen Ende meiner Schulzeit mal von meiner Gemeinschaftskundelehrerin angesprochen worden. Da gibt es auch eine Gruppe in Ettlingen. Geh doch da mal hin, du interessierst dich doch für Amnesty. Und das habe ich dann gemacht. Das war so Anfang der 80er Jahre und ja, ich denke, dass der Friedensnobelpreis dazu auch geführt hat, dass da auch mehr Menschen auch sich eben für die Amnesty-Arbeit interessiert hatten. Und es gab ja damals auch noch nicht so viel Alternativen. Mhm. Heute habe ich Organisationen wie Sand am Meer, möchte ich sagen, die alle irgendwelche Teilaspekte beleuchten. Das war damals noch nicht so. Und ich wollte auch nichts Parteipolitisches machen, sondern eben
unabhängig.
Genau.
Was haben Ihre Eltern gesagt, als Sie mit 16 zu Amnesty gegangen sind?
Also ich hatte ein sehr verständnisvolles, ein sehr offenes Elternhaus. Ich muss sagen, ich habe da eigentlich sehr viel Glück gehabt im Leben, bin eigentlich recht behütet aufgewachsen. Meine Eltern, die waren recht belesen, haben sich sehr viel für Kultur, für Kunst, für Musik interessiert, haben sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden gehabt. Mein Vater, der war so ein bisschen so der Kopfmensch. Da wurde regelmäßig die Zeit gelesen, der Spiegel. Also es war auch ein kritischer, linksliberaler Haushalt, um das mal so ein bisschen zu verschlagworten.
Und wurden dann solche Themen wie Menschenrechte auch am Frühstückstisch der Familie Schüler diskutiert?
Ja, jetzt nicht immer am Frühstückstisch, aber man hat sicherlich natürlich auch so die politischen Themen natürlich auch mit besprochen und darüber geredet, auch so in der Familie. Aber wie gesagt, es war recht offen und das hat mich auch bestärkt und meine Eltern haben mir da auch so ein bisschen den Rücken gestärkt und die haben das auf jeden Fall auch gut gefunden,
denke ich. Also Rebellion war es nicht.
Nee, war es eher nicht, könnte man jetzt nicht behaupten.
In Ihrem beruflichen Werdegang hat sich dann Ihr soziales Engagement nicht niedergeschlagen. Also Sie haben nach dem Abitur eine Lehre zum Industriekaufmann gemacht,
genau.
Den Beruf auch jahrzehntelang ausgeübt, jetzt sind Sie im Vorruhestand. Warum haben Sie das so strikt getrennt? Also den Beruf auf der einen Seite und das Engagement in der Freizeit?
In der Zeit damals war es wohl eher so üblich, da gibt es so diesen Spruch, Dienst in Dienst und Schnaps in Schnaps. Also das ist auch eher so, glaube ich, in den letzten Jahren, wo man so ein bisschen das nicht mehr so streng voneinander trennt, aber damals, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, wenn ich da mit irgendeinem Flugblatt von Amnesty gekommen bin, das habe ich dann ab und zu mal gemacht. Also das wurde irgendwie nicht so gern gesehen. Das war aber damals so die Zeit.
Aber die Arbeit für Amnesty hat einen großen Teil Ihres Lebens ausgemacht, macht sie bis heute. Wie viel Zeit nehmen Sie sich?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, jetzt so in Zeiten jetzt wie aktuell mit 60 Jahre Amnesty. Da gibt's halt auch schon mehr zu tun. Da bin ich dann schon, je nachdem, ein paar Stunden in der Woche. Ich führe jetzt da kein Buch darüber. Das ist, manchmal macht man halt so nebenher Mail-Korrespondenz. Man trifft sich mit anderen. Wir treffen uns einmal im Monat mit unserem Amnesty-Team in Karlsruhe und besprechen dann eben so die aktuellen Aktionen, was so ansteht. Aber das ist so im Stundenbereich. Aber wie gesagt, ich führe da kein Buch darüber. Es ist einfach ein Hobby und es macht mir Spaß und habe jetzt auch jetzt wieder mehr Zeit.
Und Sie schauen nicht auf die Uhr und haben natürlich auch die Akzeptanz in Ihrer Familie, denn Sie haben ja sogar Ihre Frau bei Amnesty kennengelernt.
Ja, das ist ein kleines Schmankerl. Das ist in der Tat so. Das war auch so in den 80er Jahren, auch über Amnesty. Meine Frau hatte sich damals eben auch interessiert und hatte sich an unser Büro gewendet. Und die Kolleginnen und Kollegen haben ihr dann halt meine Adresse gegeben. Ich bin damals da gerade von zu Hause ausgezogen. Ja, und dann ist meine, die ich damals eben noch nicht kannte, dann hat sie mich dann besucht und haben uns halt unterhalten und irgendwann hat es dann gefunkt. Mhm. Bei anderen ist es halt irgendwo Musikverein oder was weiß ich und hier war es eben bei Amnesty.
Wie wichtig ist das für Sie, dass der Mensch an Ihrer Seite Ihr Engagement teilt? Also würde es jemand, der es nicht tut, mit Ihnen aushalten?
Das weiß ich nicht, aber es ist natürlich angenehm, wenn man mit seinem Partner, seiner Partnerin auch so ein bisschen so die gleichen Werte teilt und auch die gleichen Interessen. Also ja, aber das passt alles wunderbar.
Sie haben zwei Kinder?
Ja, das ist richtig.
Die zwar nicht bei Amnesty International sind, aber was haben Sie den beiden durch Ihr Engagement auf den Weg geben können?
Unser Sohn war erst früher aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr, inzwischen beim Roten Kreuz ehrenamtlich. Die Tochter ist jetzt gerade mitten in ihrer Doktorarbeit. Die hat jetzt da im Moment noch nicht so viel Zeit jetzt für andere ehrenamtliche Dinge. Das muss man mal sehen. Aber ich denke zum Beispiel bei unserem Sohn hat das vielleicht ein bisschen abgefärbt. Aber
im Großen und Ganzen können Sie sagen, das sind engagierte junge Menschen.
Ja, auf jeden Fall.
Alles richtig gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da sehr zuversichtlich und freue mich auch.
Seit 44 Jahren engagiert sich Axel Schüler bei Amnesty International und wir sprechen gleich weiter nach Musik von Joan Baez, das ist Joe Hill.
Ja, das Lied habe ich in der Tat ausgesucht, weil mir das persönlich sehr gut gefällt. Das ist bekannt geworden durch Joan Baez und durch Pete Seeger, die das auch interpretiert haben. Joe Hill war ein Wanderarbeiter, ein Gewerkschaftsaktivist, der so im Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hatte. Und hatte eine bewegte Geschichte. Er war auch Sänger, war Musiker, hat viele Instrumente gespielt. Und warum dieses Lied dann über ihn geschrieben wurde, hing damit zusammen, er wurde irgendwann wegen eines Mordes angeklagt, verurteilt, den er begangen haben soll. Und es wurden aber keine gerichtlichen Beweise angegeben. Also das ganze Verfahren war sehr fragwürdig. Da hat sich am Ende sogar der damalige Präsident Woodrow Wilson für ihn eingesetzt. Das hat aber alles nichts genutzt. Er wurde am Schluss zum Tode verurteilt und ist dann posthum eben zu der Ikone der Gewerkschaftsbewegung in den USA aufgestiegen.
Das ist ja auch ein ganz typisches Beispiel, dass selten die wahren Gründe, warum ein Mensch, der einer Regierung zum Dorn im Auge geworden ist, dann im Gefängnis landet oder hingerichtet wird. Also sie werden wegen anderer vorgeblicher Vergehen verurteilt. In diesem Fall halt eben der Mord, dann Spionage. Sie hatten vorhin den koreanischen Fall, wie Sie es nennen.
Ja, der übrigens dann auch freigelassen wurde, das hatte ich vielleicht vorhin noch nicht erwähnt.
Yoo Chong-sik.
Genau.
Wie schwierig ist es eigentlich für eine Menschenrechtsorganisation wie Amnesty, das zu beweisen, dass das immer nur vorgeschobene Gründe sind? Also Sie müssen ja sehr gründlich recherchieren.
Ja gut, sagen wir mal so, die Beweislast liegt dann eher bei den jeweiligen Staaten, bei den Behörden. Wenn eine Regierung, ein Regime behauptet, irgendwas wäre der Grund für die Inhaftierung, dann muss ja erstmal auch die Regierung Beweise vorlegen. Da gibt's ja auch aktuelle Fälle, kommen wir sicherlich auch noch drauf. Aber eben in diesem Fall vom Joe Hill war es eben so, dass keine Beweise vorgelegt worden, dass also hier kein wirklich faires Gerichtsverfahren gegeben war. Und da muss Amnesty jetzt nichts beweisen in dem Sinn, sondern Amnesty sagt halt, ja, dann leg mal bitte Beweise vor. Bei dem Yu Jong-sik war das
aber
genauso.
Ist es nicht manchmal schwierig abzugrenzen, ob ein Mensch zu Recht oder zu Unrecht im Gefängnis ist? Oder anders gefragt, wann ist ein Gefangener ein Fall für Amnesty International?
Das ist richtig. Es gibt natürlich Fälle, wo jemand im Gefängnis ist, weil er zu Recht verurteilt wurde. Also wo dann auch erwiesen ist, er hat irgendeine Straftat begangen. Aber dann hat er ja immer noch das Recht auf faire Haftbedingungen, dass er nicht misshandelt wird in der Haft. Da gibt es ja auch genügend Fälle, wo dann jemand, wo Menschen in Haft misshandelt werden, nicht genügend zu essen bekommen, keinen Zugang zu den Rechtsanwälten. In solchen Fällen wird Amnesty auch tätig. Es gibt da so eine Abstufung, es gibt so diesen Begriff des gewaltlosen politischen Gefangenen, auch so ein bisschen sperriger Begriff. Mhm. Aber in den Fällen sagt Amnesty, wenn das erwiesen ist, dass derjenige nur aufgrund seiner freien Meinungsäußerung in Haft ist, dann muss er eben freigelassen werden. Mhm. Und in den anderen Fällen, wenn jemand, wie Sie es eben sagten, zu Recht inhaftiert ist, dann sagt Amnesty zumindest, muss er eben fair behandelt werden, faire Gerichtsverfahren bekommen und solche Dinge.
Ich frage deshalb, weil also für mich persönlich ist Amnesty mittlerweile zu einem Kompass geworden. Also wenn sich die Organisation für jemanden einsetzt, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass dieser Mensch dann auch wirklich zu Unrecht im Gefängnis sitzt oder seine Menschenrechte im Gefängnis nicht geachtet werden. Also das ist ja schon auch eine Verantwortung, die Amnesty da trägt.
Das ist auf jeden Fall so. Die ist auch mit zunehmendem Wachstum auch gestiegen, aber es war von Anfang an so und es ist ein ganz hoher Anspruch bei Amnesty, dass die Informationen, die da herausgegeben werden, dass die auch korrekt sind. Und Amnesty prüft sowas immer doppelt und dreifach und ist da sehr sorgsam. Das ist auch mit dem Grund, warum ich da so überzeugt bin und auch schon so lange mit dabei bin, weil Amnesty hätte ja einen Ruf zu verlieren, sage ich jetzt mal, wenn das nicht sauber recherchiert worden wäre im Vorfeld.
Unstrittig ist sicherlich der aktuelle Fall von Roman Protasevich, der belarussische Blogger, der aus einem Linienflug entführt wurde von einer EU-Hauptstadt in eine andere EU-Hauptstadt und dem jetzt nun 20 Jahre Haft drohen. Wie setzt sich Amnesty International für ihn ein?
Ja, da sind wir wieder bei diesen Eilaktionen. Also der Einsatz im Moment hat Amnesty gerade aktuell für die Kampagne 60 Jahre Amnesty verschiedene Fälle stellvertretend macht oder setzt sich für die ein. Mhm. Und einer dieser Menschen ist eben der Blogger Roman Protasevich, für den Amnesty jetzt auch Eilaktionen bereits gestartet hat.
Das heißt also Eilaktionen, das haben wir am Anfang drüber gesprochen der Sendung, das sind diese Urgent Action, da kann auch jeder dran teilnehmen, also man muss nicht Amnesty-Mitglied sein.
Nein,
man kann
überhaupt nicht, das ist das Schöne, ich gehe auf die Seite amnesty.de und dort kann jeder, der möchte, das ist ja der Vorteil inzwischen bei diesen neuen Medien, bei den neuen Aktionsformen, man bekommt Textvorschläge, man kann die übernehmen, man kann natürlich auch selber einen Brief schreiben. Also das ist heutzutage sehr viel einfacher, als es damals war.
Also durch die Digitalisierung hat sich einiges vereinfacht, aber Sie haben das vorhin schon erwähnt. Es gibt natürlich auch viel mehr Organisationen, die sich für verschiedene Anliegen engagieren. Sie sind nun mittlerweile Pressesprecher der Amnesty-Gruppe in Karlsruhe. Wie erleben Sie das öffentliche Interesse an der Arbeit jetzt von Amnesty International? Hat sich das Bewusstsein für das Thema Menschenrechte verändert? Bekommen Sie viel Zuspruch weiterhin?
Ja gut, ich kann jetzt nur für Karlsruhe sprechen. Wir haben da eine sehr lebendige Zivilgesellschaft. Wir haben einen Oberbürgermeister, der Sache sehr aufgeschlossen ist. Wir sind da sehr gut vernetzt in Karlsruhe. Wir sind über die sozialen Medien, über Facebook, über Instagram. Wir sind mit den verschiedenen Playern in der Karlsruher Zivilgesellschaft sehr gut vernetzt. Und ich denke, dass das Standing von Amnesty so in der Öffentlichkeit da auch schon sich sehr positiv entwickelt hat.
Wie sieht's mit dem Nachwuchs aus? Ist Amnesty für junge Menschen auch immer noch eine spannende Organisation oder engagieren die sich dann lieber für Fridays for Future?
Ja, nicht nur. Wir haben jetzt gerade so einen Generationengewechsel gehabt. Wir hatten zu Pfingsten unsere Jahresversammlung. Am Pfingsten trifft sich traditionell immer Amnesty Deutschland, alle Mitglieder, und wählen dann einen ehrenamtlichen Vorstand. Und dieses Jahr sind tatsächlich sehr viel jüngere Menschen, so zwischen 20 und 30, gewählt worden, um ehrenamtlich den Verein zu leiten. Aber auch vor Ort in Karlsruhe haben wir sehr viele junge Menschen. Wir haben eine aktive Hochschulgruppe. Also Amnesty ist, würde ich sagen, jung geblieben. Und es gibt immer wieder neue Generationen, die nachwachsen und sich auch für diese Arbeit interessieren.
Axel Schüler von der Karlsruher Amnesty International Gruppe ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Und den Song gerade, den wir gehört haben, Le Déserteur, Herr Schüler, haben Sie sich gewünscht. Für alle, die der französischen Sprache nicht ganz so mächtig sind, worum geht's?
Ja, es geht hier um das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Le Déserteur, da geht es um einen jungen Mann, der zum Kriegsdienst einberufen wird und der aber sagt, er will das nicht, er will keine Menschen töten, er macht da nicht mit und er möchte eher das Sand im Getriebe sein.
Auch ein Thema von Amnesty International, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Also es hat sich in den vergangenen 60 Jahren so viel getan in der Arbeit von Amnesty International. Und streng genommen ist das ja eigentlich kein Grund zum Feiern, dass die Menschenrechtsorganisation 60 Jahre alt wird, also dass sie noch so bitter nötig ist. Die neue Generalsekretärin Agnès Callamard bezeichnet die Menschenrechte sogar als so bedroht wie nie. Sehen Sie das ähnlich?
Ich denke, da hat sie nicht Unrecht, unsere neue Generalsekretärin. Wenn man sich so heute die Weltgeschichte anschaut, mit den ganzen Themen, die jetzt aktuell sind, sei es jetzt Digitalisierung, sei es jetzt Covid-Pandemie, sei es Klimakrise, da werden die Menschenrechte auf eine zum Teil ganz neue, ganz andere Art bedroht. Amnesty ist damals angetreten als Gefangenenhilfsorganisation, hat sich für ganz bestimmte Artikel der Menschenrechtserklärung eingesetzt und im Laufe der Jahre erkannt, dass man die Menschenrechte nicht voneinander trennen kann. Und am Ende stand, oder als Zwischenbilanz sozusagen, kann man sagen, Amnesty setzt sich für den kompletten Kanon der Menschenrechte ein. Aber die Menschenrechtsverletzungen, die Formen haben sich gewandelt und inzwischen ist es, glaube ich, so, dass Handlungen von Politikern globale Auswirkungen haben. Das ist sowohl das Handeln als auch das Nichthandeln. Vielleicht ein Beispiel. Ja.
Ich wollte gerade fragen, also geben Sie mal ein Beispiel. Was hat denn Klimakrise oder Digitalisierung mit Wahrung der Menschenrechte zu tun?
Also ein Beispiel, ein Menschenrecht ist ja ein Recht auf gesunde Umwelt. Und wenn man jetzt sieht, dass ein Präsident Bolsonaro in Brasilien zuschaut, wie der Amazonas-Regenwald abgeholzt wird, dann hat es ja globale Auswirkungen auf das komplette Klima. Oder wenn man sieht, wie in vielen Staaten den Menschen das Recht auf Gesundheit vorenthalten wird, indem fahrlässig umgegangen wird mit der Pandemie, mit der Covid-Pandemie, dann ist das nicht mehr nur isoliert auf ein bestimmtes Land, sondern dann hat es fatale Folgen oder kann fatale Folgen für die ganze Welt haben.
Agnès Callamard sagt, kein Land sei mehr ein verlässlicher Partner. Sind denn dann Menschenrechtsverletzungen eigentlich überall möglich?
Grundsätzlich ja. Also man muss immer wachsam sein. Also ich denke, es gibt so viele, oder ich denke mal umgekehrt, Länder, in denen es gar keine Menschenrechtsverletzungen gibt oder die nicht im Jahresbericht von Amnesty aufgeführt werden, die kann man vermutlich eher an einer Hand abzählen. Also es gibt dann natürlich verschiedene Abstufungen, aber da ist keine Demokratie davor gefeit, irgendwann Fehler zu begehen oder dass eben dann doch mal Menschenrechte verletzt werden. Und da muss Amnesty, da muss die Zivilgesellschaft weiterhin ganz wachsam bleiben.
Auch hier bei uns in Deutschland?
Ich denke auch bei uns in Deutschland. Also wir haben jetzt gerade die aktuellen Diskussionen gesehen über die Infektionsschutzgesetze zum Beispiel, über die Patentschutzgeschichten jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie. Da gibt es ja viele Diskussionen. Was darf der Staat verbieten? Was muss er erlauben? Aber wir haben ja hierzulande auch Gott sei Dank eine Gewaltenteilung, wo Gerichte dann auch bestimmte Entscheidungen dann auch wieder aufheben. Aber Amnesty sieht natürlich auch in Europa Defizite und schaut da genau hin und wird dann eben entsprechend aktiv.
Können Sie das nochmal genauer sagen? Was kritisieren Sie an den Patentrechten? Was hat das mit Menschenrechten zu tun?
Ja, es wurde jetzt gerade eine neue Pressemitteilung veröffentlicht. Amnesty ist auf dem Standpunkt, dass diese Patentschutzrechte, dass die zumindest temporär freigegeben werden sollten, hat sich da übrigens auch der Empfehlung der WHO angeschlossen. Das ist ein sehr diffiziles Thema, da könnte man vermutlich eine eigene Sendung drüber machen. Mhm. Und das würde vielleicht auch ein bisschen jetzt den Rahmen sprengen, da im Detail auf die einzelnen Argumente auch einzugehen.
Das ist ja auch eine Forderung von Indien und Südafrika, die sagen, wir können die Medikamente, also die Impfstoffe hier auch herstellen. Wir haben die Möglichkeiten dazu, wir brauchen nur die Patente dafür und das wäre dann auch eine Forderung dieser Länder.
Ja, wobei es geht ja auch nicht nur um diese Impfstoffe, es geht ja auch um Hilfsmittel, um Masken, um Zubehör. Das wird manchmal dann auch bei dieser aktuellen Diskussion ein bisschen vergessen, dass es nicht nur um diese hochkomplexen Impfstoffe geht, sondern eben auch um das Drumherum.
Ist Covid denn jetzt eigentlich nur das oft genannte Brennglas? Also offenbart die Pandemie, was eh schon schief läuft, oder verschärft das Virus die globale Menschenrechtslage noch weiter?
Ich denke, kann man auf beides mit einem Ja antworten. Also auch die indirekten Folgen. Beispiel, was mir gerade einfällt, wenn zum Beispiel in Hongkong Demonstrationen verboten werden mit dem Vorwand, es könnten Pandemietreiber sein. Oder wie gesagt, in Ländern wie Indien zum Beispiel, wo den Menschen das Recht auf Gesundheit vorenthalten wird, weil die entsprechenden Krankenhäuser nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Also da gibt es viele Beispiele, wo Covid direkt oder indirekt sich negativ auswirkt auf die Situation der Menschenrechte.
60 Jahre hat Amnesty International erfolgreiche Arbeit geleistet. Vor welchen Herausforderungen steht die Menschenrechtsorganisation in den nächsten 10, 20 Jahren?
Ja, wenn man das so genau wüsste, wie gesagt, aktuell, ich denke, ein ganz kritisches Thema wird eben das Thema Klimaschutz sein. Wir wissen alle noch nicht, wie sich das alles entwickelt. Die Wissenschaftler waren ja jetzt schon vor Kipppunkten, wenn die erreicht sind, dass man da gar keine Möglichkeit mehr hat, das zu beeinflussen. Und es gibt ja jetzt auch schon zum Beispiel Bangladesch, wo Menschen vertrieben werden in großer Zahl, weil die Flächen überflutet werden. Also das Thema Klimaschutz, Klimakrise hat natürlich auch Auswirkungen auf die Menschenrechte und da arbeitet Amnesty auch punktuell eben auch zum Beispiel mit Fridays for Futures zusammen.
Aber schauen wir zum Schluss dieser Sendung doch nochmal kurz auf die Erfolge der vergangenen 6 Jahrzehnte, also auf 60 Jahre Amnesty International. In was für einer Welt würden wir eigentlich ohne die Menschenrechtsorganisation leben? Kann man sich das ausmalen?
Ich möchte es mir eigentlich lieber nicht ausmalen, weil ich behaupte mal, wenn es Amnesty und keine vergleichbare Organisation geben würde, befürchte ich, dass viele Erfolge, die wir erreicht haben, die würde es heute nicht geben.
Also es kann schlechter sein, es kann auch besser sein und wir sind sehr glücklich, dass es Amnesty International gibt und Menschen wie Sie, die so beharrlich für die Rechte und das Leben anderer kämpfen. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Schüler.
Ich danke Ihnen,
Frau Axel Schüler war heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem. Redaktion der Sendung hatte Nadja Odeh. Die Musik hat Moritz Celius mit Unterstützung unseres Gastes zusammengestellt und für die Technik war Heike Reinhardt verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.